Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute die 12. Bibelarbeit aus dem Jakobusbrief zum Thema die Macht des Gebets. Und wir wollen miteinander lesen Jakobus 5, die Verse 16 bis 20, ganz am Ende des Briefes. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate lang. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ja, lieber Herr, wir bitten dich, erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort recht verstehen und danach handeln. Amen. Mach aus allem ein Gebet. Das ist entscheidend für das Christenleben. Und wir haben viele Vorbilder in der Heiligen Schrift, auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu, die Beter waren. Ja, ohne Gebet bewegt sich überhaupt nichts im Reich Gottes. Gott will gebeten sein. Es heißt zwar einmal in der Bergpredigt, dass der Herr schon weiß, bevor wir ihn bitten, was wir bedürfen. Und doch wartet er auf den Ruf seines Kindes, dass es zu ihm kommt und ihm seine Liebe zeigt und sagt, Herr, hilf du, ich danke dir für alles, was du geschenkt hast, ich bitte dich um deine Hilfe und ich tue auch Fürbitte für die anderen. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Man muss in der Heiligen Schrift auf jedes Wort achten. Des gerechten Gebet, wie ist es dann, wenn der Ungerechte betet? Mit dem Ungerechten ist jetzt nicht unbedingt der Unbekehrte gemeint, der darum betet, dass er zum Glauben kommen kann. Denn er sucht ja, er klopft an die Tür und möchte, dass der Herr sie auftut. Und der Herr wird auch ein solches Gebet erhören. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Viele ungläubige Menschen haben schon gebetet, Herr, lass mich zum Glauben kommen. Und der Herr hat es erhört. Und wenn wir auch in Fürbitte für solche Menschen eintreten, kann auch besonderer Segen darauf liegen. Der Ungerechte aber ist der Mensch, der von seiner Sünde nicht lassen will. Bekennt einander eure Sünden, heißt hier in Vers 16, und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wir haben es gestern gehört, geistlich gesund, aber man kann auch leiblich gesund werden, wobei das nicht zwingend ist. Geistlich aber will der Herr uns immer heilen, wenn wir zu ihm kommen und ernsthaft das Sehnen im Herzen haben, Herr, erneuere mein Leben, rette mich. Reinige und heilige mich durch dein Blut, das du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Ungerecht ist ein Mensch, der mit nicht aufrichtigen Herzen betet, mit einem unbußfertigen, verstockten Herzen. Das kann der Herr nicht hören. Wenn wir schon uns vornehmen, an der Sünde zu beharren und auch nicht bereit sind, umzukehren vom falschen, breiten Weg, dann sind wir ungerecht und dieses Gebet wird nicht viel bewirken, wenn überhaupt etwas. Stattdessen heißt es ja hier, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, übersetzt Luther. Im Urtext steht energumene, das heißt, wenn es wirksam ist, wenn es voll Kraft ist, wenn es von Überzeugung getragen ist, von wirklicher Glaubenskraft. Wie stark ist unser Glaube? Der Herr Jesus sagt einmal, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, dann könnt ihr zu diesem Berge sagen, hebe dich hinweg. Es ist nicht die Größe des Glaubens gefragt, sondern die Ernsthaftigkeit, unsere Vertrauenshaltung. Glauben wir an Jesus als den einzigen Herrn, den einzigen Weg zu Gott, dem Vater, den einzigen, der das Gebet auch wirklich erhört? Oder klopfen wir an andere Türen an, in irgendwelchen Religionen oder esoterischen Praktiken? Solche Gebete können auch erhört werden, aber nicht vom lebendigen Gott im Namen Jesu, sondern von dämonischen finsteren Mächten. Und darauf sollen wir uns nicht einlassen. Das gerechte Gebet ist das Gebet des gerecht gemachten Menschen, der durch das Blut Jesu Christi Vergebung empfangen hat und durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Leben in der Nachfolge ernsthaft führen möchte. Reingewaschen durch sein Blut, nur so wird mein Leben gut. Das ist entscheidend. Nur dann wird unser Gebet auch ernsthaft und wirkungsvoll sein. Energumene, voller Energie. Das Wort Energie kommt hier vom griechischen Begriff. Es ist nicht gemeint, irgendwelche schwärmerischen Gebetshaltungen, wo man dann irgendwas erzwingen will. Das finden wir bei den Baalspriestern. Wir werden gleich noch vom Propheten Elia hören. Sondern das ernsthafte Gebet, auch im stillen Kämmerlein, auch in der Gebetsgemeinschaft, das den Herrn nicht zwingen möchte und kann und darf, aber der Herr wird sein Ohr einem solchen Gebet nicht verschließen, auch wenn wir natürlich wissen dürfen, der Herr führt so, wie es am besten für uns ist. Und wie es am besten für uns ist, das geht über unser Wissen und Verstehen. Deshalb führt uns der Herr oft auch anders, als wir es erwartet und erbeten haben. Denn er kennt unsere Zukunft und wir können ja immer nur ein Stück weit vorausahnen, was kommt. Aber Gott weiß auch unser Ziel und führt uns so, wenn wir wirklich Christen sind, dass wir den Himmel erreichen. Kann uns da auch vor falschen Gebeten bewahren. Es mag mancher Mensch zum Beispiel beten um Reichtum, aber dieser Reichtum könnte gerade dem ewigen Seelenheil im Wege stehen. Und so hält er uns so, dass wir genug zum Leben haben, aber nicht übermäßig. Nur ein Beispiel. Ja. Auch übermäßige Armut könnte eine Gefahr sein, wenn der Mensch zum Dieb würde. Auch davor kann uns der Herr bewahren. Dass jemand arm wird, wird er kaum beten, dass er arm werden will. Aber um Reichtum haben schon viele gebetet. Herr, schenkt mir diesen Lottogewinn. Aber das ist nicht ein Gebet im Einklang mit dem Wort Gottes. Denn der Lottogewinn geht auf Kosten vieler Menschen, die ihr Geld verspielt haben in solchen Dingen. Und früher haben Missionswerke Spenden nicht angenommen, die aus Lottogewinnen ihnen überreicht worden sind. Wie es heute ist, weiß ich nicht, ob das überall noch so ernsthaft ist. Aber darauf lag Segen. Wir sollen auch nicht ungerechtes Geld annehmen. Nun jedenfalls, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft, wenn es wirksam ist. Und nun wird uns hier der Elia genannt. Elia war ein Mensch wie wir, Luther übersetzt ein schwacher Mensch, was sicherlich nicht falsch ist, es so zu übersetzen. Aber jedenfalls ein Mensch wie wir, nicht anders als ein Mensch wie wir. Aber ich ergänze, er hatte einen wirklichen, richtigen Glauben an den rettenden, alleinigen Gott Israels, der zugleich der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Und dieser Elia, das heißt ja auch, sein Name bedeutet ja, der Herr ist mein Gott, er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate lang. Das lesen wir in 1. Könige 17. Warum ein solches Gebet? Es war notwendig geworden, weil Israel unter dem König Ahab mit seiner götzendienerischen Frau Isabel einen Gräueldienst, einen Götzendienst eingeführt hatte, wie es ihn noch nie zuvor in Israel gegeben hatte. Deshalb möchte ich einmal lesen dazu, dass wir das besser verstehen können. 1. Könige 16, die letzten Verse. Ab Vers 29. 1. Könige 16, ab Vers 29. Im 38. Jahr Asas, des Königs Judas, war Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und tat, was dem Herrn übel gefiel, über alle, die vor ihm gewesen waren. Und es war ihm ein Geringes, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, und nahm dazu Isabel, die Tochter Etbals, des Königs zu Sidon, zum Weibe und ging hin und diente Baal und betete ihn an, Baal, ein Fruchtbarkeitsgott. Und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, das er ihm baute zu Samaria, und machte ein Aschera-Bild, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Das muss man wissen. Und dazu hat Gott nicht mehr schweigen können. Er hat seinen Propheten Elia gesandt und der hat Ahab, Isabel und Israel das Gericht angesagt, was ein hartes Gericht war. Gerade in diesem trockenen Israel, wo sowieso nicht so viel regnet, auch heute nicht. Und dann wurde verkündet, 1. Könige 17, Vers 1, und es sprach Elia, der Tisbiter aus den Bürgern Gileads zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Und so geschah es. Und Gott hat seinen Propheten Elia bewahrt und die, die treu blieben, auch diese Witwe, bei der dann das Öl im Krug nicht ausging und das Mehl im Topf. Und erst nach 3 Jahren kam dann der Regen. Aber vorher gab es noch die Entscheidung. Baal oder der wahre, lebendige Gott, Yahweh. Dazwischen musste sich das Volk entscheiden. Und das wird ja ausführlich, ich hoffe, ihr kennt das alle, in 1. Könige 18 geschildert. Die Entscheidungsschlacht auf dem Karmel. Elia zeigt sich Ahab 3 Jahre danach und ruft ihn auf zur Entscheidung, ist Baal der wahre Gott oder ist es der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und dann sehen wir auch, wie falsches und richtiges Gebet aussieht. Diese Baalspriester führen ekstatische Tänze auf, gebrauchen okkulte Praktiken, ritzen sich in die Haut, beschwören ihre Geister und Götter, die sie verehren. Aber keiner antwortet. Und Elia anschließend lässt den Altar des Herrn wieder aufbauen. Er baut ihn selber wieder auf. Eigenhändig, er war ja der einzige Prophet, der noch übrig geblieben war, des wahren Gottes. Allerdings hatte Gott in seiner Gnade 7000 weitere Menschen übrig gelassen in Israel, eine Vollzahl, die noch den wahren Gott verehrte. Er war also nicht ganz allein, aber bei den Propheten war er der Letzte, der übrig geblieben war. Und er als Einzelner trat nun hin, baute den Altar des Herrn wieder auf und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder des Jakobs und redete und sprach, du sollst Israel heißen, baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her eine Grube, 2 Kornmaß breit und richtete das Solz zu und zerstückte den Farren und legte ihn auf Solz. Und dann ließ er noch 4 Eimer Wasser darüber gießen und goss es auf das Brandopfer und auf Solz. Und noch einmal und noch einmal, sodass das Wasser sogar um den Altar herlief. Und dann kommt das Gebet. Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du, Herr Gott, bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Und nach diesem vollmächtigen Gebet im wirklichen Glauben, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Stein und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Und da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gott hat sich in seiner Macht erwiesen, auf das Gebet seines wahren Propheten hin. Ja, und dann wird das Gebet auch erhört und Regen. Aber erst nach dieser Entscheidung, nachdem die Baalspropheten auch hingerichtet worden sind, es wurde damals ganz klar Schiff gemacht, man hat falsche Lehrer nicht geduldet in Israel. Und heute, wir bringen natürlich heute niemanden um, ja, aber der Gemeindeausschluss ist auch im Neuen Testament vorgeschrieben, 1. Korinther 5, Matthäus 18, wenn etwas die Gemeinde zersetzt, durchsäuert, zerstört, unterwandert, dann muss es ausgeschlossen werden, diese Menschen, die einen ungeistlichen Lehr- und Lebensstil hineintragen, offensiv. Sie dürfen das nicht tun. Das frisst sonst um sich wie ein Krebs. Diese Baalspriester wurden ja damals hingerichtet. Und dann kommt das Gebet um Regen. Und wie hat Elia gebetet? Vers 42 in 1. Könige 18. Und da Ahab hinaufzog zu essen und zu trinken. Er hat gegessen und getrunken. Was tat aber Elia? Ging Elia auf des Karmels Spitze und bückte sich zur Erde und tat sein Haupt zwischen seine Knie. Und da hat er gebetet und dann sprach er zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer hin, ob nun die Wolke kommt. Und schließlich beim 7. Mal kam der Regen vom Meer. Und Gott hat auch dieses Gebet erhört. Und das haben wir gelesen bei Jakobus. Elia war ein Mensch wie wir, er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia, der Prophet des Alten Testaments. Er erscheint auch mehrfach im Alten Testament und auch am Ende des Alten Testaments beim Propheten Malachi, wo gesagt wird, dass Gott seinen Propheten Elia wieder senden wird, bevor der Tag des Herrn kommt und auch bevor der Messias erscheint. Und genau im ersten Buch des Neuen Testaments, Matthäus Evangelium, kommt Johannes der Täufer in der Kraft und dem Geist des Elia. Es ist keine Wiederverkörperung, wie es christliche Religion behaupten würden, sondern er kommt in der Kraft und im Geist des Elia, Lukas 1 und 2 nachzulesen, und hat in dieser Vollmacht den Weg bereitet für den Messias, den Christus, den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus. Und auch im Neuen Testament kommt Elia immer wieder vor, so auch etwa bei der Verklärung, als die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mit dem Herrn Jesus auf den Berg der Verklärung gehen, der erscheinen als Vertreter des alten Bundes Mose und Elia. Und sie reden mit dem verklärten Herrn über das, was geschehen soll in Jerusalem. Die Kreuzigung, sicherlich auch die Auferstehung und Wiederkunft. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass auch einer von den 2 Zeugen in der Kraft des Elia auftreten wird. Denn es heißt in Offenbarung 11 über diese 2 Zeugen, zur Zeit des Antichristen treten sie ja auf, als letzte Warner, dass einer die Macht hat, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regnet. Und der andere die Macht, Wasser in Blut zu verwandeln. Das erste hat Elia getan, das zweite Mose. Es sind 2 Zeugen in der Kraft und in der Erscheinung dieser 2 größten Männer des alten Bundes. Wobei es nicht heißen muss, dass sie es nun auch sind in einer Wiederverkörperung, aber in diesem Geist und in dieser Kraft wirken sie ein letztes Mal als Bußruf an die verstockte Menschheit, die sich immer mehr dem Antichristen öffnet. Wir sehen also Elia, was für eine wichtige Person das ist. Und selbst als der Herr Jesus am Kreuz hängt und er den 22. Psalm betet, meinen sie, er rufe den Elia. Eli, Eli, lama sabachthani, hat der Herr Jesus gerufen am Kreuz. Das ist aber der Anfang des 22. Psalms und heißt auf Deutsch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? El heißt Gott und I ist die Possessivform des Mein, also mein Gott. Er hat in diesem Moment die Trennung vom Vater auf sich genommen, stellvertretend für uns. Er selber war und ist ja Gottes Sohn, aber im Grunde hingen wir in unserer Gottesferne am Kreuz in ihm und er hat unsere Schuld stellvertretend auf sich genommen und gesühnt. Deshalb hat er diesen Ausruf getan. Und nun möchte ich einiges sagen, auch ganz praktisch für uns, über das Gebet an dieser Stelle. Was ist nun wirksames Gebet, so wie es der Elia hatte? Nun zunächst einmal, Gebet ist Gespräch mit Gott. Das kann nur ein geistlich lebendiger Mensch tun, kein toter Mensch, der geistlich tot ist. Es ist ein Reden und auch ein Hören auf Gottes Führung. Es ist nicht nur eine Sache der Lippen, das Gebet, sondern vor allem eine Sache des Herzens. Wenn es nicht wirklich von Herzen kommt, aus dem Glauben, ist es sinnlos. Wir sollen Gott und dürfen Gott lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten wie uns selbst. Das wird auch unser Gebetsleben leiten, diese Liebe zum Herrn und zum Nächsten, dass wir auch Gutes wünschen unserem Nächsten. Das Gebet kann im stillen Kämmerlein geübt werden, so sagt uns der Herr Jesus in der Bergpredigt. Wir sollen nicht heucheln und vor anderen uns zur Schau stellen mit unseren frommen Handlungen, sondern dass es ganz aufrichtig ist, ist es gut, wenn wir die Tür zumachen, wo wir ganz allein sind mit unserem Herrn und wirklich so beten können, dass uns nichts ablenkt und auch nicht Menschen auf uns schauen dabei. Und wenn wir da in der Stille beten, der Herr wird es hören, denn er sieht auch in das Kämmerlein, in die verschlossene Kammer. Es war in Israel damals die abschließbare Vorratskammer ohne Fenster, dieses Tameon, dieses Kämmerlein, der Bergpredigt. Gebet ist also die allerpersönlichste Gemeinschaft mit Gott. Von Herz zu Herz und wie ein Kind zum Vater spricht. Gleichzeitig gibt es aber auch im Neuen Testament die Gebetsgemeinschaft. Ist nicht verboten. Aber auch da sollen wir aufrichtig beten. Nicht vor Menschen uns anpassen, auch da zum Herrn beten. Aber es gibt einen Unterschied in der Gebetsgemeinschaft. Sollten jetzt nicht die allerpersönlichsten Anliegen, die intimsten Dinge ausgebreitet werden, sondern das, was die Gemeinde betrifft, wo man miteinander teilen kann, das Anliegen, auch politische Anliegen für die Obrigkeit sollen wir ja auch beten. Im Neuen Testament wird uns das auch beschrieben, zum Beispiel, dass die Gemeinde ohne Aufhören gebetet hat für den Apostel Petrus, als er gefangen gesetzt worden war, Apostelgeschichte 12. Herodes hatte Jakobus, den Apostel Jakobus, hinrichten lassen und jetzt wollte er auch den Petrus hinrichten lassen. Und die Gemeinde betete und auf wunderbare Weise, durch Eingriff des Herrn, durch seinen Engel, kam Petrus aus dem Gefängnis frei. Wunderbar. Wir sehen also, ernsthaftes Gebet wird Gott auch erhören, auf seine Weise. Muss das eine große Gebetsversammlung sein? Nein, der Herr Jesus sagt ja, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auch da hängt es von der Ernsthaftigkeit der Beter und Beterinnen ab, nicht von der Zahl. Es geht also um die aufrichtige Herzenshaltung. Braucht es beim Gebet viele Worte? Nein, der Herr Jesus sagt ja, er soll nicht plappern wie die Heiden, die viele Worte machen und meinen, sie würden dann erhört. Er sagt auch, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Es reichen wenige Worte. Es reicht die ernsthafte Gesinnung. Natürlich dürfen wir auch stundenlang beten für verschiedene Anliegen. Viele von uns haben eine Gebetsliste, wo wir auch aufschreiben, für wen wir nun auch konkret beten können, weil wir sind ja oft sehr vergesslich und es ist durchaus eine Hilfe, wenn ihr einen Zettel euch macht und euch da die Namen und die Anlässe notiert, für die wir beten dürfen. Und Gebet, sehen wir daran, ist ja auch Arbeit, es kostet Zeit, es kostet Kraft. Man muss sich dazu auch einen Freiraum erkämpfen oftmals im Alltagsleben. Aber es ist gut, wenn wir das regelmäßig und treu praktizieren. Auch das Familiengebet vor dem Essen, auch nach dem Essen ist zu empfehlen, nochmal zu danken, auch wenn es dann kurz ist. Und um da Oberflächlichkeit zu vermeiden, ist auch gut, wenn man frei beten kann. Mit den Kindern beten wir ja auch oft auswendig gelernte Gebete. Ist auch nicht falsch, aber wenn es dann irgendwann zum Ritual zu werden droht, ist gut, wenn man mal wieder ein anderes Gebet nimmt oder eben auch frei mit ihnen zu beten einübt. Also es hängt nicht von den vielen Worten ab, nicht von Formeln oder Ritualen, sondern von der Ernsthaftigkeit des Herzens. Es gibt ja in allen Religionen Gebetsrituale, Litaneien, Liturgien. Ich will das nicht völlig ausschließen. Im christlichen Bereich können vorgeformte Gebete durchaus eine Hilfe sein, etwa die Psalmen. Wenn man nicht mehr beten kann aus eigenem Herzen, dann kann man mit dem Psalmbeter beten, zum Beispiel Psalm 51. Herr, reinige mich mit Hyssop, wasche mein Herz rein. Oder Psalm 139, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine. Ja, vieles andere. Die Psalmen sind große Gebetshilfen. Aber wir sollen sie auch nicht nur herunterklappern, sondern ernsthaft übernehmen dann für uns. Und auch das Vaterunser natürlich. Das ist ja ganz zentral, das ist alles Wesentliche enthalten für unser Heil und ewiges Leben im Vaterunser, die Vergebung der Schuld und so weiter. Aber gerade dieses Gebet des Herrn ist leider oft sehr missbraucht worden, zu einem heruntergerasselten Ritual. Das ist natürlich nicht gut. Deshalb ist gut, wenn wir das Vaterunser beten, dass wir es langsam, Satz für Satz, von Herzen mitsprechen und nicht herunterleiern, wie es ja leider in manchen Kirchen der Fall ist, wo man das sogar ein paar Mal am Tag aufsagen muss und dann drücken die Angehörigen oder man selber später eine weitere Stufe höher aus dem Fegfeuer heraus. Das ist ein magisches Denken, das hat nichts mit biblischem Gebet zu tun. Auch im Hinduismus gibt es die heiligen Silben, die man chantet, Om und Hare Krishna und alles Mögliche. Aber alles das hat nichts mit wirklichem Gebet aus offenem und ehrlichem Herzen zu tun, sondern sind magische Erwartungen aufgrund einer vorgefertigten Litanei. Weitere Hinweise zum Gebet. Wenn wir beten, dann beten wir zu Gott als persönlichem Herrn. Nicht zu einem unpersönlichen Gegenüber, wie in vielen Religionen. Es ist auch kein Selbstgespräch im Sinne einer Meditation, sondern es ist ein Dialog Wir beten zu Gott und wir warten auch auf seine Erhörung. Er kann uns antworten durch ein Bibelwort, durch einen Christen, auch durch die Umstände. Er kann uns sogar auch manchmal in Träumen antworten, wobei wir das am Wort prüfen sollen natürlich alles. Aber wir dürfen auch auf Gottes Antwort warten. Es ist also kein Selbstgespräch, sondern ein wirkliches Zwiegespräch mit dem Herrn und Schöpfer, wobei wir die Bittenden und die Hörenden dann auch sind. Das Gebet sollte auch im Glauben erfolgen, im Vertrauen, auch wenn der Glaube vielleicht noch gering ist, aber der Herr wird auch dein Gebet hören, wenn du ihn bittest, deinen Glauben zu stärken. Wir dürfen bitten im Namen Jesu, der Sohn Gottes, und nicht allerdings zum Heiligen Geist beten. Das ist ein Unterschied. Wir können zu Jesus beten, zum Vater und zu Jesus, aber es heißt über den Heiligen Geist, dass er uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt im Gebet. Aber ich finde in der Bibel, nirgends ein Gebet zum Heiligen Geist. Wobei natürlich wir glauben dürfen, es ist ein dreieiniger Gott, eine Einheit aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und doch ist der Geist eben die Person der göttlichen Trinität, die uns im Gebet anleitet, um den Vater und den Sohn zu verehren. Der Geist wohnt ja in uns durch die Wiedergeburt und vertritt uns selber mit unaussprechlichem Seufzen, dass wir recht beten können. Römer 8, Vers 26. Wir dürfen natürlich zu Gott dem Vater beten, Vater unser und viele andere Gebete in der Bibel, aber auch zum Herrn Jesus. Stephanus etwa, als er gesteinigt wurde, rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja. Und es gibt viele weitere Beispiele, wo auch zum Herrn Jesus gebetet wird. Das tun übrigens zum Beispiel Zeugen Jehovas nicht. Könnt ihr sehr schnell loswerden, wenn ihr sagt, wir beten jetzt zum Herrn Jesus. Nein, nur zu Jehova. Ja, weil sie Jesus nur als Engel sehen und nicht als wirklichen, einzigen Sohn Gottes. Das nur nebenbei bemerkt. Aber natürlich ist es besser, wenn wir ihn den Herrn Jesus bezeugen. Ja? Aber wenn wir merken, es bringt nichts mehr, dann betet einfach zu Jesus. Das ist das beste Mittel, das sie dann gehen, wenn es nicht weiterführt. Leider ist es so, aber auch da können noch viele gerettet werden. Ich habe auch Literatur für solche Sektenanhänger hinten aufliegen, was sie vielleicht überzeugt. Ja, das Gebet sollte vor allem auch nicht egoistisch sein, dass man nur an sich denkt. Es könnte zum Beispiel jemand, der im Urlaub ist, beten, es soll immer die Sonne scheinen, es soll gar nicht regnen in meinem Urlaub. Aber vielleicht haben die Bauern schon lange auf Regen gewartet. Und da sollen wir auch offen sein dafür und danken für alles, wie es der Herr schickt. Wir haben auch hier Sonnen- und Regentage gehabt diese Woche und für alles dankbar. Und dieser Wechsel, wie wir es etwa in Deutschland, in Europa haben, andere Länder haben das nicht in dieser Fülle. Die bangen oft um jeden Tropfen, das auch kommt, damit es überhaupt noch wächst. Ja. Wir können auch für Israel beten, wo auch immer wieder große Phasen der Trockenheit sind, auch für andere Länder. Hindernisse im Gebet sind oftmals Zweifel, festgehaltene Sünde, die wir nicht loslassen, das eigene Ich, dass man zu stolz ist, sich vor Gott zu beugen, auf die Knie zu gehen. Wie traurig, wenn man das nicht kann, wenn man sich selber im Wege steht und dann auch keine Erhörungen von Gott erleben darf. Aber alles das können wir ja abgeben, können Buße darüber tun, können das dem Herrn bekennen und uns davon befreien lassen. Auch der Teufel möchte uns am Gebet hindern. Habt ihr auch schon erlebt, gerade wenn ihr betet zu Hause, klingelt das Telefon, steht jemand an der Tür, alle möglichen Störungen. Ja, dann macht einfach zu, stellt das Telefon ab und versucht möglichst diese Störquelle abzuschließen. Das Handy ausschalten. Ich hoffe auch, dass im Gottesdienst keiner sein Handy anhat. Das ist auch so eine Untugend geworden, leider. Das wird uns alles stören im ernsthaften Gebet. Und wir dürfen im Gebet auch Sieg erleben, Gebetserhörungen. Viele von uns können das bezeugen. Nun möchte ich abschließend ja noch auf die letzten zwei Verse eingehen im Jakobusbrief. Damit haben wir tatsächlich in dieser Woche mit Gottes Hilfe geschafft, den ganzen Brief miteinander auszulegen, zu betrachten. Aber wir möchten jetzt, auch wenn es noch ein bisschen anderes Thema ist, und damit auch abschließen, die letzten zwei Verse nochmals lesen. Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, Der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken eine Menge von Sünden. Wir sehen hier, es gibt die schreckliche Möglichkeit, von der Wahrheit abzuirren. Wer von der Wahrheit abirrt, der war wohl schon mal bei der Wahrheit dabei. Und es gibt auch die schreckliche Möglichkeit, wie es in Johannes 15 steht, dass eine Rebe, die am Weinstock war, auch keine Frucht bringt und dann abgeschnitten, weggeworfen wird. Wenn jemand von euch abirren würde von der Wahrheit, das gibt es auch in Gemeinden, dass Christen oder die sich für Christen gehalten haben, zurückfallen in die Welt, dass sie Verführungen verfallen und sie auch in Gemeinden hineintragen, ein wenig Sauerteig durchsauert den ganzen Teig. Das lesen wir in 1. Korinther 5. Man kann abirren in der Wahrheit der Heiligen Schrift, dass man Bibelkritik übernimmt von Universitäten, Gottes Wort nicht mehr ernst nimmt in allen Dingen, findet sich leider auch zunehmend im evangelikalen Bereich. Man sagt zwar, die Bibel sei unfehlbar in Glaubensfragen, aber nicht irrtumslos in Fragen der Naturwissenschaft und Geschichte. Aber wenn wir da anfangen, Abstriche zu machen im eigenen Bereich, dann wird auch alles andere irgendwann kippen. Und so ist es dann auch. Die Bibelkritik ist wie ein Sog, der den Menschen immer mehr in sich hineinzieht. Abirren von der Wahrheit. Auch abirren von der Wahrheit im Verständnis Gottes. Da heißt dann plötzlich, ja, nicht nur der Gott der Bibel ist der wahre Gott, sondern auch der Gott des Koran und die hinduistischen Götter und. Diese Ökumene hat einen unheimlichen Zug, und wenn man einmal sich hier geöffnet hat, am Anfang ist die Ökumene zwischen den Konfessionen und am Schluss landet man bei der Ökumene der Religionen und damit vollends im Heidentum. Das ist leider bei vielen, die einmal gut angefangen hatten, so geschehen. Abirren von der Wahrheit. Auch falsche Christusse werden verehrt, falsche Erlösungswege, Selbsterlösung, eigene Werke als Erlösungsbasis und was es alles gibt. Ich will jetzt das nicht endlos aufzählen, habe das an anderen Stellen getan, aber es gibt Gott sei Dank die wunderbare Möglichkeit, dass ein solcher Mensch sich bekehrt. Und hier ist die Rede von jemandem, der ihm bei dieser Bekehrung hilft. Bekehren heißt ja umkehren vom falschen Weg. Eine 180-Grad-Wendung machen, wenn man in die Richtung gelaufen ist, kehrt man um und läuft dann in die gegenteilige Richtung. Um es deutlicher zu sagen, wer Richtung Hölle marschiert ist, der darf noch umkehren, solange es Gnadenzeit ist, in die Richtung Himmelreich, zum Himmel hin. Aber er muss sich lossagen von den irrlehrenden Verführungen, von dem Betrug der Schlange. Und da wir, die wir die Bibel kennen, hoffentlich, ich gehe davon aus, dass wir alle die Bibel regelmäßig studieren und darin zu Hause sind, den Herrn lieben, wir dürfen dann Menschen helfen, die ganz offensichtlich abgeirrt sind von der Wahrheit. Natürlich muss ich dazu sagen, dass unser aller Erkenntnis Stückwerk ist und wir deshalb barmherzig und demütig und sanftmütig bleiben sollen im Gespräch mit anderen Menschen. Und doch denke ich, wenn wir die Bibel kennen und ernst nehmen, so wie es da steht, nichts umdeuten, dass wir dann das Zentrale des Heils, der Rettung erkannt haben und auch anderen Menschen weiter sagen dürfen und vorlegen dürfen. Und das heißt, dass wir dann auch jemandem helfen dürfen zu seiner Bekehrung, zu seiner neuen Bekehrung womöglich. Wer schon mal dabei war, abgeirrt ist, er kann wieder umkehren. Der Herr ruft zweimal, vielleicht dreimal. Er hat Geduld mit uns und möchte nicht, dass jemand verloren gehe. Allerdings, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Seine Geduld ist auch nicht unbegrenzt. Jeder bekommt mehrfach vielleicht im Leben diese Gelegenheit, Buße zu tun. Und wenn wir das immer wieder ausschlagen, gibt es einmal den Zeitpunkt, wo es heißt, er kann nicht mehr umkehren, es ist zu spät. Das Herz ist schon so verhärtet und die Gnadenzeit vertan worden. Aber Gott sei Dank, man kann Buße tun, solange der Herr Gnadenzeit schenkt. Und so heißt es dann in Vers 20, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg. Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Ja, wir sehen auch, dass ein Irrweg Sünde ist. Absonderung von Gott und ins Verderben führt. Aber er kann umkehren. Und wer ihm hilft, der wird viele Sünden bedecken, bei sich selber und natürlich auch bei dem, der vom Irrweg umkehrt. Beides ist hier sicherlich gemeint. Und ich möchte als Illustration abschließend nun heute Morgen dazu noch eine Stelle lesen. Aus Hesekiel, Kapitel 3, Vers 17 bis 21. Hesekiel 3, 17 bis 21. Hoffentlich den meisten bekannt. Und hier zeigt uns der Prophet auch anhand seines eigenen Beispiels die Verantwortung auf, die wir für andere Menschen haben. Wir können nicht allen Menschen das Evangelium sagen, aber da, wo Gott uns jemand vor die Füße stellt, da sollen wir auch nicht schweigen. Und jetzt lesen wir, was hier Gott zum Propheten Hesekiel sagt. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinen Wegen warnen. Das war jetzt zum Propheten Hesekiel gesagt. Er hatte eine besondere Wächteraufgabe und durfte nicht schweigen, sonst hätte er sich schuldig gemacht. Und auch wir, wenn wir gläubig sind, haben eine Aufgabe der Evangelisation und auch der Warnung gegenüber ungläubigen und verirrten Menschen. Und so heißt es nun hier weiter, Vers 18, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose vor seinem gottlosen Wesen hüte, auf dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Kanntet ihr dieses Wort schon? Das ruft uns zur Verantwortung auf. Der Gottlose wird um seiner Sünde willen sterben. Da ist der erste Tod gemeint infolge des Sündenfalls, dass jeder sterblich geworden ist, physisch stirbt. Aber auch der zweite Tod in der ewigen Verdammnis, wie es etwa in Offenbarung 20 beschrieben ist. Er wird um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wir haben auch eine Verantwortung. Und Gott wird auch uns fragen, warum hast du es ihm nicht gesagt? Selbst falls wir dann gerettet werden, kann es sein, es wird uns ein Teil des Lohnes abgezogen, der in 1. Korinther 3 beschrieben ist, im sogenannten Preisgericht. Und dann aber die andere Möglichkeit, Vers 19. Wo du aber den Gottlosen warnst, und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast deine Seele errettet. Hier wird es noch deutlicher. Er wird dann sterben, wenn er sich dem Bußruf verschließt. Dann liegt es nicht mehr in meiner Verantwortung, nicht mehr in deiner Verantwortung. Aber du hast deine Seele errettet. Das entspricht dem, was der Herr Jesus sagt im Neuen Testament. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen. Ich gebe es nun frei wieder. Und das ist auch ein ernstes Wort. Wenn Menschen uns fragen, bist du ein Christ? Und was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich sage, nee, und alles nicht so wichtig. Und wir sehen uns aber als Christen und schweigen, dann wird Gott sein Blut von unserer Hand fordern und wir haben uns nicht bekannt, der Herr Jesus wird sich dann zu uns auch nicht bekennen. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit. Vers 20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und tut Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, dass er sterben muss. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen. Und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das ist immer noch negativ, ja, auch der Punkt. Noch schlimmer, das ist die Möglichkeit, dass ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit sich abwendet. Das heißt, ein Christ auch, der von seinem Glauben abfällt. Auch da steht die Möglichkeit des Abfallens, was ja manche bestreiten heutzutage. Aber hier steht, einer, der gerecht war, auch gerecht, fertig, durch Gott, Auch da gibt es die schreckliche Möglichkeit, dass er sich abwendet und Böses tut. Und dann wird ihm das nicht mehr zugerechnet, diese Gerechtigkeit. Und er wird sterben müssen um seine Sünde willen, aber sein Blut, wenn er nicht gewarnt wird von mir, wird dann auch wieder von meiner Hand gefordert. Aber jetzt kommt endlich der positive Satz hier, auf den wir schon lange warten und der hoffentlich unser aller Maßstab und Vorbild ist. Ezekiel 3, Vers 21. Wo du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll und er sündigt auch nicht, so soll er leben, denn er hat sich warnen lassen und du hast deine Seele errettet. Ich habe fast gelesen, seine und deine. Beide sind dann errettet. Das ist das, womit auch der Jakobusbrief schließt, mit diesem hoffnungsvollen Ausblick, dass wir Missionare sind, dass wir den Herrn Jesus nicht verschweigen, dass wir zur Umkehr rufen, wo es noch möglich ist, auch in unserer Umgebung, dass wir uns mutig zum Herrn bekennen und dann wird er sich auch zu uns bekennen. Es ist interessant, dass der Jakobusbrief dann ohne weiteren Abschluss, ohne Gruß und Ähnlichem schließt, sondern dass er diesen Aufruf an das Ende stellt, wodurch das noch viel mehr Kraft und Wucht und Deutlichkeit erhält. Dieser Aufruf, sich selber zu bekehren und andere zur Bekehrung einzuladen, damit wir alle uns einmal wiedersehen in der himmlischen Herrlichkeit bei unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns aufstehen und ihn anbeten. Lieber Herr Jesus Christus, ja, wir beten dich an, der du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut von Sünde, Tod und Teufel. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen noch verloren sind in unserer Umgebung, in unserer Familie, so bitten wir dich, erbarme dich und schenk auch uns Mut, dich zu bekennen. O Herr, du siehst auch, wie oft ich nicht den Mut hatte. Vergib mir und schenk mehr Mut und mehr Kraft und mehr Liebe zu dir und zu den Nächsten, gerade auch zu dem, der verloren zu gehen droht, ohne dich. Herr, lass uns deine Diener sein, auch jetzt in dieser neuen Woche, in unserem ganzen Leben. Nimm alles Störende weg, stärke unseren Glauben, schenk uns auch Vollmacht, wie es auch ein Elia hat. Er war auch ein Mensch wie wir, aber du hast seine Gebete erhört. Wir wollen dich auch bitten, dass wir in deinem Sinne gemäß deinem Wort beten und dass du uns leitest und uns gnädig bist. Amen.